Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Ja, herzlich willkommen zu Mitmensch, dem Podcast des Evangelischen Medienhauses in Bayern. Mein Name ist Elke Zimmermann und heute mein Gast ist Christine Lindner, Vorsitzende von Schule für alle und sonst auch ziemlich aktiv ehrenamtlich, da kommen wir dann noch gleich drauf. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Schule als Thema ist für viele Erwachsenen, die jetzt nicht vielleicht Kinder haben, die jetzt noch in Schulen gehen, eigentlich gar kein Thema mehr, wenn sie nicht entweder Eltern, Lehrer oder so irgendwie involviert sind. Warum interessiert dich dieses Thema so?
Also interessieren tut es mich eigentlich, glaube ich, mein Leben lang. Als ich meine Schulzeit beendet habe, habe ich tatsächlich nachgedacht, selber Lehrer zu werden. In den 80er Jahren war das. Und dann hieß es gibt eine Lehrerschwemme. Und, ich habe jetzt keinen Akademikerhaushalt im Hintergrund, die mir dann vielleicht erklärt hätten, bis du fertig wirst, ist das schon wieder anders. Damals gab es eben diese Wellen, mal zu viel, mal zu wenig, mal zu viel, mal zu wenig.
Der Schweinezyklus.
Genau, genau. Also ich hätte einfach anfangen können, habe mich dann aber dagegen entschieden und habe Informatik studiert und bin dann ganz einfach in die Industrie gegangen. Habe aber dort auch schon wieder Bildungsthemen bearbeitet, weil ich war im Training. Also ich habe andere Kollegen mit den Themen, die wir in der Firma eben nach vorne bringen wollten, informiert und ausgebildet.
Und so ist Bildung das Lebensthema von Christine Lindner geworden. Unser Gast heute, Christine Lindner von Schule für alle. Du bist zwar keine Lehrerin geworden, aber Bildung ist dann doch dein Lebensthema, oder?
Mich begleitet das Thema tatsächlich mein Leben lang. Und als dann unser Sohn auf die Welt gekommen ist und in die Schule, bin ich wieder zum ersten Mal in die Grundschule meines Sohnes, wollte mich im Elternbeirat oder habe mich im Elternbeirat stark gemacht, wollte unterstützen und war irgendwie erstaunt, dass ich in 40 Jahren, wo ich das letzte Mal in die Grundschule gegangen bin, grundsätzlich eigentlich fast gar nichts verändert hat. Dass die kopierten Papiere rochen nicht mehr nach Spiritus wie bei uns, aber die mussten genauso viel Papier ausfüllen. Man saß weiterhin in Reihe und Glied. Es war alles sehr hierarchisch strukturiert. Die Lehrerinnen waren alle sehr nett, aber so eine richtige innovative Schulumgebung, so wie man es vielleicht auch schon mal woanders mitbekommen hat, aus anderen Ländern, habe ich nicht mitbekommen. Und die Teilhabe der Eltern, dass man sich einbringen kann, war gar nicht erwünscht oder sehr, sehr schwer. Kaffee kochen so ein bisschen, ja. Ja, und dann habe ich mich immer weiter damit beschäftigt und habe einfach gemerkt, dass unsere Schulen wirklich sehr, sehr verkrustet und sehr veraltet systemisch sind und dass es so viel schöne reformpädagogische Möglichkeiten gäbe. Und dann habe ich den Verein Eine Schule für alle in Bayern e.V. kennengelernt, bin Mitglied geworden. Ja, und seit 10 Jahren setze ich mich da halt immer intensiver dafür ein, weil... Und jetzt kommen wir zu der Ausgangsfrage, es ein gesellschaftliches Thema ist. Ja? Also auch wenn ich meine Kinder nicht mehr an der Schule habe oder viele sagen aus dem Gröbsten draußen sind, also die Grundschule hinter sich haben und dann auf die weiterführende Schule gebracht haben oder der Schulabschluss vorbei ist, Bildung prägt unsere Gesellschaft. Welche Bildung wir unseren Kindern und den jungen Menschen mitgeben, welche Selbstwirksamkeit prägt unsere Gesellschaft. Und ich habe neulich was sehr Schlaues in einem Interview gehört. Die Kinder, die heute in der Schule sind, vielleicht auch durch die Corona-Zeit gelaufen sind, das sind die, die mich vielleicht später pflegen müssen. Ja? Und die vergessen nicht. Ja? Also das sollte man sich wirklich mal überlegen, was wir denen mit auf den Weg geben an Haltung, weil sie werden die mittelalterliche Generation weitertragen müssen. Und wir sind ganz schön viele. Also aufgepasst.
Mhm. Unser Schulsystem ist ja heute noch so auf Wissen anhäufen angelegt. Und schon seit Jahrzehnten ist eigentlich bekannt, dass mittlerweile, wie es so schön heißt, ganz andere Skills verlangt sind, nämlich mehr Kombination, mehr Kreativität. Man muss nicht mehr wissen, wie hoch ein Berg ist, sondern es reicht zu wissen, wo man nachschauen kann, mhm. solche Sachen. Mhm. Wo könnte man denn da im System mal wirklich das Problem bei der Wurzel packen, dass man da was verändern kann und dass man dann eben zum Beispiel nicht unbedingt jeden Fehler dann so aufrechnen kann, dass man das dann wiederum in einer Note festlegen mhm. kann. Also das ist ja alles so, wir haben ja so ein schönes Notensystem, aber wenn die verlangten Aufgaben nicht mehr so wirklich zu bewerten sind, dann taugen ja auch die Noten nichts mehr.
Also es ist eine sehr komplexe Frage.
Ja,
du hast
ja,
auch viele
aber es
Sachen
ist
schon angedeutet. Also das Grundlegende, glaube ich, aus meiner Sicht ist, wer glaubt, dass Kinder nur lernen, wenn sie auf eine Note lernen, also dass man benoten muss, um das Lernen auf den Weg zu bringen, der verwechselt ganz einfach Lernen mit Wissen eintrichtern. Ja? Also klar, solange wir unser System so haben, muss man sagen, dass die meisten auf Note lernen, den Abschluss lernen und danach wieder alles vergessen haben. Aber das ist kein echtes Lernen. Ja, du hast es ja schon angedeutet, was man da machen könnte. Leider Gottes ist das wirklich sehr, sehr, sowohl bei den Eltern als auch bei den Lehrern, Lehrerinnen sehr, sehr tief verhaftet. Und da müsste man einfach aufzeigen, wie andere Schulen, auch andere Schulsysteme es anders machen und zwar erfolgreich anders machen. Lernen auf Note ist der Killer, wenn ich das so sagen darf, von einem Anderslernen. Echtes Lernen bedeutet Erfahrungen machen. Echtes Lernen bedeutet selber entdecken. Und übrigens auch die Lehrer dürfen was selber entdecken. Also wenn man ein Thema miteinander mit der Schülerschaft vielleicht angeht, muss man selber noch nicht überall der Experte sein. Man ist der Lernbegleiter. Das Lernen ist das Wesentliche. Weil wer weiß, dass man lebenslang lernen kann. Übrigens der Professor Hüther sagt ja auch, dass die Bereiche im Hirn sich weiter verknüpfen können, wenn man begeistert ist, auch im Alter. Dann wäre es doch oder ist doch wichtig, dass man diese Begeisterung behält und nicht die Augen verdreht, wenn es heißt, das hat was mit Mathe zu tun oder das ist eine Fremdsprache. Eine Anekdote von meiner Seite ist tatsächlich, ich habe mir sehr schwer getan mit Fremdsprachen in der Schule. Und ich habe im Studium Englisch abgelehnt. Also ich habe gesagt, gibt es das Buch auf Deutsch auch? Und dann habe ich 3 Jahre in den USA gelebt. Und mit meiner beruflichen Situation bedingt musste oder durfte ich einfach Englisch sprechen. Und dann war die Notwendigkeit eine andere. Und ich wurde aber auch nicht die ganze Zeit kontrolliert. Ich wurde nicht die ganze Zeit mit dem Rotstift korrigiert. Und dann habe ich es mit Liebe und mit Freude gelernt. Ja, und so ist die Relevanz reinbringen, die Begeisterung reinbringen. Und der eine ist halt vielleicht mehr da begabt, der andere mehr da. Das sollte man versuchen, genau.
Ich habe vor kurzem mit einer Bekannten gesprochen, die auch Lehrerin ist und der aufgefallen ist, wenn die Kinder in die erste Klasse kommen, dann sitzen die da mit blinkenden Augen und voller Erwartung und voller Freude und Ostern ist es weg. Mhm. Den Lehrern fällt es oft einmal gar nicht mehr auf. Mhm. Was passiert denn da in diesem ersten halben Jahr? Mhm.
Naja gut, also letztendlich ist es schon auch dieses in Reihe und Glied still sitzen müssen und Dinge abarbeiten. Und ich glaube, da ist schon auch in der ersten Klasse ein gewisser Druck da, weil es heißt, ja, bis Weihnachten müssen sie lesen können. Und wenn die eine Klasse das kann und die andere kann es nicht, geht ja da schon die Vergleicherei an. Und dass die Kinder das natürlich auch spüren, dass das Spielerische in weiten Teilen da schon weg ist, ist ja ganz klar. Die sind ja nicht dumm. Ja? Also die merken das, wenn da gewisse Ziele erreicht erreicht werden müssen. Aber gerade in der Grundschule müsste das überhaupt gar nicht der Fall sein. Also ein Gründungsmitglied, die Villa Kurmann bei uns im Verein, wir haben einen Vortrag im letzten Jahr gemacht, den man auch auf YouTube sich noch anschauen kann, wie das Lernen in der Grundschule jetzt im Regelschulsystem schon anders gehen kann. Kann ich nur jedem Grundschullehrer dazu anraten, sich einfach mal das anzugucken. Da merkt man, dass man dort die Begeisterung der Kinder behalten kann. Ja. Natürlich haben wir hier systemische Rahmenbedingungen und ab der dritten, vierten Klasse mit dem Übertritt wird schon wieder etwas schwieriger. Aber man, selbst da legt man in der ersten, zweiten Klasse eine gewisse Grundlage dafür, dass man das, die Freude behalten könnte. Also man muss das nicht so machen, wie es althergekommen der Fall ist.
Welche Rolle spielen denn da die Eltern? Da ist das Kind, solange es im Kindergarten ist, ist es ja alles wunderbar, da kann es spielen und man hat das Kind lieb. Und in dem Moment, wo es in die Schule kommt, wird es ein Leistungsträger, sage ich jetzt mal ganz brutal. Mhm. Ist das auch so Druck aufbauen dem Kind gegenüber?
Ja, also auch das ist eine sehr komplexe Frage, weil man muss jetzt sagen, nehmen wir mal die Eltern, die aus einem bildungsnahen Umfeld sind, ja. Die wollen natürlich, dass es ihren Kindern gut geht. Die setzen alles dran. Manchmal ist es ja auch nur ein Kind, vielleicht mal zwei, mal mehr, aber eher weniger. Und dann möchte man ja dem Kind und alles ermöglichen und gerecht werden. Das heißt also, da ist ein ganz, ganz starker Fokus drauf. Und die Selektion nach der vierten Klasse ist natürlich etwas, wo sich gerade die bildungsnahen Eltern ja einsetzen dafür, dass ihr Kind irgendwie aufs Gymnasium kommt. Das ist oft, wenn man es auch in der Presse liest, Eltern machen da Druck, aber es ist auch irgendwo verständlich, ja, weil wenn man auf der anderen Seite sieht, wo die Chancen danach wirklich liegen, dann möchte man seinem Kind die beste Chance geben, weil man muss auch wissen, das durchlässige Schulsystem bei uns ist nur auf dem Papier durchlässig. Ja? Also man kann natürlich mit dem Mittelschulabschluss dann auch noch irgendwann mal die gymnasiale Reife erreichen, also das Abitur machen, aber auf 17 Absteiger gibt es nur einen Aufsteiger. So, das ist mal die eine Klientel. Und die andere Klientel, das sind die Eltern, die vielleicht die Sprache nicht so gut können, einfach vielleicht sozial nicht so viel finanzielle Mittel haben, auch die Nachhilfe nicht auf den Weg bringen können. Und die können vielleicht das Kind gar nicht so fördern. Ja? Und da ist weniger Druck da. Und viele übersehen, dass wenn ein Kind dann vielleicht trotzdem gymnasiale Reife hätte, in diesen Familien das Kind dann trotzdem in Anführungsstrichen bloß auf die Realschule oder auf die Mittelschule geht, weil die Eltern sich das gar nicht so vorstellen können oder auch Angst haben. Da gibt es auch viel, ich sag mal, auch gewissen Scham. Ja? Also wenn die ihr Kind aufs Gymnasium schicken und dann nicht helfen können mit der Fremdsprache oder in Mathe oder wie auch immer, dann lasst man sie doch lieber weit unten, um entsprechend nicht wieder Depp dazustehen. Also das ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Und ich glaube, in Bayern sind wir natürlich ein sehr reiches Land verhältnismäßig. Aber nichtsdestotrotz finde ich es unfair, dass es vom Geldbeutel abhängig ist, wie die Bildungschancen verteilt werden in unserem Land. Und ja, die Eltern spielen da eine große Rolle. Mhm. Aber es ist halt komplexer. Es ist nicht so eins zu eins.
Was machst du denn sonst noch eigentlich, wenn du dich nicht für die gerechtere und bessere Schule einsetzt?
Wir haben in Neuperlach ein sehr schönes Projekt 2021 auf den Weg gebracht. Das ist das SHARE, Bildungs- und Kulturstätte. Das ist ein Zwischennutzungsprojekt. Das ist ein sehr, sehr großes ehemaliges Versicherungsgebäude. Und in diesem Gebäude gibt es ganz viele Möglichkeiten, Bildung neu zu denken. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen in dem Thema, tut mir leid.
Ja, macht nichts, wenn es dein Lebensthema ist.
aber ich kann nur jeden einladen, diesen Ort mal aufzusuchen. Er ist sehr vielfältig. Wir haben dort ein Kino, das wir gemeinsam führen, wo es Bildungsfilme und andere Themenfilme gibt mit Diskussionen. Es gibt eine Kreativwerkstatt, es gibt eine Textilwerkstatt, es gibt ein Fotostudio. Es gibt Theater, es gibt die Community Kitchen, wo mit geretteten Lebensmitteln gekocht wird, wo man zum Essen kommen kann. Es sind sehr, sehr viele Vereine und Organisationen und Firmen im Share zu Hause. Und da entsteht eine ganz, ganz tolle Community, wo man sich unterstützt, wo man sich befruchtet, wo man miteinander nachhaltiges Leben erleben kann. Und wie gesagt, kommt vorbei. Noch in Amsterdam gibt es das Share, weil es ist begrenzt. Aber wir denken also auf alle Fälle noch bis Ende 2024 und vielleicht auch noch etwas länger.
Das wäre natürlich schön. Du hast im beruflichen Leben mit Computern zu tun und da auch mit Ausbildung. Wie setzt du denn dann das, was du quasi auch von Schulen so forderst, für dich selber um? Also was hast du da für Tricks drauf, dass dann deine Schülerinnen und Schüler noch mit glänzenden Augen aus deinem Unterricht rausgehen quasi?
Also ich bei der Computerschule bin ich kein Lehrer, das muss ich dazu sagen. Ich unterstütze dort Vertrieb und Marketing. Ich mag einfach Menschen. Das heißt also, ich spreche gern mit Leuten. Ich stehe sehr, sehr stark hinter der Firma ideell. Vielleicht darf ich das kurz erzählen. Mein Mann hat die Firma vor über 30 Jahren auf den Weg gebracht. Er hat selber eine Ausbildung im Rechenzentrum bei Siemens hinter sich, ist aber dann Pädagoge geworden. Also er hat auf Lehramt studiert und hat in seiner Studiumszeit schon Computerkurse gegeben, und für ihn war die Pädagogik sehr wichtig. Also er wollte, dass die Leute nachhaltig lernen und nicht nur irgendwie druckbetankt werden. Damals war das nicht ganz so wichtig in der Computerschulerei, ja? Und weil die Firmen, für die er gearbeitet hat, das so nicht umgesetzt haben, seine eigene Firma gegründet, und das macht AS Computer Training weiterhin sehr stark aus. Und deswegen bin ich da auch sehr gerne. Und um auf deine Frage einzugehen, was ich dort entsprechend mitnehmen kann für mein Wesen. Na, das ist ganz einfach, dass wir schauen, wenn wir Kurse anbieten, weil die organisiere ich ja mit den richtigen Dozenten, dass wir unsere Kunden gut beraten, dass wir sagen, was sind die relevanten Inhalte. Und so wäre es in der Schule im Prinzip auch notwendig. Wenn es relevant ist für jemand, dann lerne ich es. Also wir haben oft Auszubildende in den Firmen, die wir jetzt zum Beispiel mit Excel oder mit Word oder PowerPoint und Outlook nochmal nachschulen, weil in der Schule ihnen komplett die Relevanz für dieses Thema gefehlt hat. Ja, da haben sie gelernt, wie Excel funktioniert, aber ohne irgendeiner Thematik. Mhm. Das versuchen wir in unseren Schulungen in der Erwachsenenbildung mit unseren Firmen, die wir da unterstützen, anders zu machen und sagen, habt ihr firmenspezifische Beispiele? Wo setzt ihr denn das ein? Damit wir das in der Schule gleich hernehmen. Und in der Schule könnte man das genauso machen. Nimmt man ein fächerübergreifendes Projekt, wo vielleicht eine Excel-Tabelle gebraucht wird, weil man eine Kalkulation machen muss. Dann wird es doch relevant, warum ich dieses Excel einsetze. Und solche Dinge bräuchte man in der Schule mehr, um dann meinetwegen das Excel zu lernen oder vielleicht
den Sinn zu erkennen, wofür man es mal brauchen kann.
Genau, oder weil ich einen Vortrag halte, hole ich mir in Canva oder in PowerPoint oder in irgendeinem anderen Präsentationstool die Skills, dass ich das sprechend und gut eben aufbereiten kann, weil ich da einen lebendigen, guten Vortrag halten möchte. Die Relevanz. Das, glaube ich, habe ich sehr, sehr stark in der Erwachsenenbildung mit verstanden und würde ich mir in der Schule auch sehr viel mehr wünschen.
Ich glaube auch, dass insgesamt die Menschen oder auch die jungen Menschen die Relevanz vermissen, also dass sie selber relevant sind.
Absolut. Ja, klar. Also ich meine, wenn man merkt, also auch bei vielen Schulabschlüssen, ich weiß nicht, wenn man bei so Abiturfeiern oder Realschulfeiern und so, und sehr oft heißt es dann, ja, jetzt habt ihr es endlich geschafft, jetzt habt ihr es hinter euch. Ganz dramatisch habe ich von einem Vater oder einer Mutter neulich gehört, jetzt ist die Hölle endlich vorbei. Ja, Entschuldigung, also ich möchte doch nicht 10, 13 Jahre in der Hölle gewesen sein, um dann endlich in die Freiheit, genau, das sagt man doch oft, in die Freiheit entlassen zu
Ja, in die
werden.
Freiheit des
Ja,
Berufslebens.
genau. Also das ist doch eine gruselige Vorstellung. Und das andere ist, also wir haben im Verein eine sehr engagierte Schülerin, die mehr demokratische Mitsprache haben möchte, die gehört werden möchte und nicht das letzte Glied in einer sehr stark hierarchisch strukturierten Organisation zu sein. Manchmal hört man ja, dass die Schule Militär, also stärker organisiert ist als das Militär. Also wer mag denn da gerne dann reingehen, wenn er am Ende nur so, ja, das, ich sag's jetzt mal, das Kanonenfutter ist. Also das ist doch nicht schön, ja.
Also ich habe in manchen Bereichen des Lebens und ich glaube bei Schule jetzt auch, habe ich das Gefühl, dass es rückwärts geht. Also zu meiner Zeit, ich war auch mal so Schülersprecherin und sowas, wir hatten Freiheiten, wir hatten Mitspracherecht, wir konnten mitgestalten in einer staatlichen Schule sogar. Und das scheint jetzt irgendwie abhanden gekommen zu sein. Was ist denn da passiert?
Da ist PISA passiert. Also aus meiner Sicht, ich habe das auch jetzt schrittweise so ein bisschen aufgedröselt, weil ich habe einen ähnlichen Eindruck. Also ich bin in einem kommunalen Gymnasium groß geworden, und wenn ich da zurückblicke, für uns waren die Lehrer damals zwar auch alt, es waren alles junge Lehrer, also die leben alle noch, ja, also oder viele davon, und die waren einfach sehr jung, sehr engagiert. Ich bin wahnsinnig viel gereist in meiner Schulzeit, und dann ist mein Kind, wie gesagt, in die Schule gekommen, habe das Ganze mir nochmal angeguckt, was ist da passiert? Es ist PISA passiert, es ist G8 passiert, also die gymnasiale Oberstufe wurde reformiert, Freiheiten, die es da gegeben hat, wurden ja
Alles
extrem
weg.
gekürzt. Dann kam die zweite Fremdsprache in der 6. Klasse zum Beispiel. Ja, es gab immer mehr Geteste, weil man ja so schlecht abgeschnitten hat. Und hat das aus meiner Sicht fehlverstanden, dass man also noch mehr drauf geguckt hat, dass man austestet, wo die Kinder stehen, anstelle, dass man sich überlegt, wie könnten wir es denn schaffen, dass die Kompetenzen besser werden. In den Lehrplänen, also Lehrplan Plus schreibt dann oder heißt es in Bayern dann immer sehr gerne, stehen viele Dinge drin, aber in der Lehrerausbildung wurde das Ganze nicht so richtig mit reingebracht. Ja, also in den letzten 20 Jahren aus meiner Sicht ist sehr viel PISA und sehr viel ja, Geteste passiert. Und wenn man die OECD oder auch den Herrn Schleicher jetzt auch sprechen hört, die rudern zurück. Also in den letzten 2, 3 Jahren versuchen die Länder so auch zu informieren, dass es anders gehen sollte, ja, als diese Testerei.
Sehr zum Segen von allen wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, nur also in Deutschland und in Bayern, ich weiß nicht, da ist schon auch noch eine sehr ja, verkrustete Verwaltung auch da, die Angst vor Veränderungen haben. Ich meine, das ist ja auch wiederum systemimmanent. Wir haben das halt auch nicht gelernt, dass man einfach Veränderungen als was Positives annimmt. Man fürchtet sich davor. Der Rotstift
Die
sagt uns ja,
Fehlerkultur haben wir auch nicht, ja.
genau, Fehlerkultur. Ja, in den skandinavischen Ländern werden Fehlern bis in die Firma hinein gefeiert, weil jeder Fehler macht uns besser. Wir haben vor den Fehlern Angst, weil es ein Scheitern im Prinzip die ganze Zeit suggeriert. Ja, also wenn du viele Fehler machst, dann kommst du nicht aufs Gymnasium. Wenn du viele Fehler machst, dann kannst du diesen Job nicht machen. Wenn du viele Fehler machst,
Kriegst noch
dann
nicht mal einen
so
Führerschein.
ist es. Genau. Also das ist ja da sind wir. Es ist aber auch schwierig also wie kann man das gesellschaftlich verändern? Und da sind wir wieder da bei dem Punkt, wir müssen ganz früh anfangen. Also bei den ganz Kleinen. Und die Freude am Lernen und am ich fall hin und stehe wieder auf und lern's behalten.
Das klingt nach einem guten Schlusswort. Noch viel lange Luft, auch wenn es nicht gleich Ergebnisse gibt, weitermachen, dranbleiben. Christine Lindner, vielen Dank fürs Gespräch.
Es hat mich sehr gefreut. Mein Motto ist, aufgeben ist keine Option. Und von daher werde ich auf alle Fälle dranbleiben. Dankeschön für das nette Gespräch.
Danke.
Mitmensch, neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns. Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.